Augenarzt, Wandertag, Fahrradprüfung, wichtige Besprechung in der Arbeit und ca. 2375 ungelesene E-Mails. Zwischen all den Terminen und familiären Verpflichtungen, die man als Eltern hat, kann die Balance zwischen das geht sich schon noch aus und einer ruhigen Stunde auf der Couch ordentlich ins Wanken kommen. Auf Dauer kann sich das auf die Stimmung schlagen, bei Eltern wie Kindern gleichermaßen. Doch wie schafft man es im Alltag, die mentale Gesundheit aller Familienmitglieder zu fördern? Wie schafft man es als Elternteil, sich um sich selbst zu kümmern, aber auch die Kinder zu unterstützen und zu stärken? Das besprechen wir heute bei Ist das gesund? Mein Name ist Martina Marx und mein Gast ist heute Kerstin Schuller. Sie ist Psychologin bei InstaHelp. Hallo und herzlich willkommen, Kerstin Schuller.
Hallo, danke sehr, dass ich heute da sein darf.
Voll gerne. Und wir starten auch gleich mit eurer Initiative von InstaHelp, die heißt Mama, Papa, schau auf dich. Da steht die mentale Gesundheit der Familie im Fokus. Was können wir denn als Eltern tun, um unsere mentale Gesundheit in Balance zu halten?
Genau. Ich bin ja selber Mama von 3 Kindern und weiß daher aus eigener Erfahrung, dass Elternsein eigentlich ein Fulltime-Job ist und das von der ersten Sekunde weg, wo man den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält. Ein Job aber, finde ich, im Vergleich zu allen anderen, wo man einfach null Einschulung kriegt und trotzdem komplett High-Performance von uns erwartet wird. Gleichzeitig ganz viele gesellschaftliche Erwartungen, auch super viel persönlicher Druck auf unseren Schultern lastet. Damit wir das gut aushalten können, braucht es einfach einen emotionalen Ausgleich. Sonst landet man früher oder später in der Überforderung. Ein Zustand, glaube ich, den viele Eltern kennen, den auch ich kenne. Da ist es ganz wichtig, entgegenzuwirken. Aus psychologischer Sicht ein ganz wichtiger Parameter, um die mentale Gesundheit da zu stärken in der Elternrolle, ist die eigene Persönlichkeit und Identität nicht ganz zu verlieren, also den Bezug zum Ich immer wieder herzustellen. Wir sind als Mamas und Papas ja total gewohnt, uns aufzuopfern. Meistens machen wir das gern. Wir schauen drauf, wie es allen anderen geht. Das ist ja auch für uns so der Gedanke hinter diesem Kampagnentitel Mama, Papa, schau auf dich gewesen, weil wir ja immer auf unsere Kinder schauen, die 100.000 Mal am Tag rufen, Mama, Mama, schau, schau. Wir schauen aber nicht auf uns. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der mentalen Gesundheit, hinzuschauen, wer bin ich denn eigentlich jetzt außerhalb meiner Mama-Rolle? Was macht mich aus? Was bin ich für eine Person? Was ist mir gerade wichtig? Ganz banal, auch wie geht es mir eigentlich überhaupt? Isse ich genug? Trinke ich genug? Werden meine Bedürfnisse erfüllt? Was brauche ich, damit ich mich wohlfühle? Also ganz ein einfacher Blick auf mich selbst. Klingt so leicht, ist im Alltag mit Kindern, finde ich, gar nicht so leicht umzusetzen.
Gehört es da auch dazu, wenn ich ein bisschen auf mich selbst reflektiere, auch mal Nein zu sagen, beziehungsweise wie wichtig ist das für mich als Mama oder als Papa, auch mal Nein zu sagen?
Es ist super wichtig. Wir wissen das ja, dass ein Nein für Kinder in der Erziehung sehr wichtig ist, weil einfach aus psychologischer Sicht ein Nein, eine sichere Grenze den Kindern einen Rahmen gibt. Es gibt Sicherheit, es gibt auch ein Kontrollgefühl. Und so ist das Nein auch für uns im Erwachsenenleben ganz, ganz wichtig. Und zwar ein Nein zu vielen Dingen, gar nicht nur zu unseren Kindern, indem wir sie erziehen wollen, sondern auch ein Nein zu Personen, die uns vielleicht überhaupt nicht gut tun. Ein Nein zu Aufgaben, die nicht sein müssen oder die wir vielleicht gerade nicht schaffen. Ein Nein zu Einladungen, die nicht in meinen Zeitplan passen. Ein Nein zu meinem inneren Kritiker, der mich die ganze Zeit nervt. Viele, viele Neins, die mich schützen und eigentlich dann ein lautes Ja zu mir selbst sein können. Und diese Grenzen, dieses Nein kann einfach auch mir selbst als Mama oder dem Papas ganz viel Sicherheit, Schutz und Stabilität geben.
Wie kann ich denn auf mich selbst so quasi mir mal überlegen, wer ich eigentlich bin außerhalb meiner Mutterrolle? Gibt es da quasi so ein, wie soll ich sagen, eine Eselsbrücke, wie man da ein bisschen schneller hinkommt, sich das zu überlegen? Oder gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die Sie empfehlen können?
Ich finde es ganz wichtig, um aus der Mutter- oder Vaterrolle rauszuschlüpfen, einfach auch Zeitfenster zu schaffen, in denen ich jetzt zum Beispiel nicht zu Hause bin, in denen ich in Rollen schlüpfe, die ich vielleicht vor der Elternschaft eingenommen habe. Während ich zu Hause, ich sage es jetzt ganz klischeehaft, am Herd stehe und Babybrei koche, ist es natürlich ganz schwer herauszufinden, ja, was bin ich eigentlich? Weil wenn ich das Kind am Rockzipfel hängen habe, ich einfach immer in der Rolle und Identität der Mama bin. Das ist gut so, das darf auch so sein, das will ich auch überhaupt nicht schlecht drehen. Damit ich den Bezug zu mir selbst herstellen kann, muss ich aber auch wirklich physisch aus dieser Rolle raustreten. Heißt, mir was anziehen, mich vielleicht herrichten, einfach so, dass ich mich wohlfühle, rausgehen von zu Hause, einmal auch Zeit ohne die Kinder verbringen, vielleicht auch ohne den Partner oder die Partnerin, einfach etwas für mich unternehmen. Das muss jetzt kein ganzes Wellnesswochenende sein. Ich weiß, es ist für viele Eltern sowieso unrealistisch, so viel Zeit zu schaffen. Wenn es ein Spaziergang ist, vielleicht einfach mal am Abend, oder wann auch immer gerade ein Zeitfenster ist, rausgehen, aber Schritte gehen und bei mir selbst ankommen. Nur dann kann ich überhaupt spüren, was passiert eigentlich in mir drinnen. Solange wir zu Hause sind, sind wir so sehr in unseren Mustern gefangen und in diesen automatischen Abläufen, die sich etabliert haben, dass das ganz, ganz schwer fällt.
Jetzt möchte man ja als Elternteil seine Kinder nicht belasten. Im besten Fall entlastet man seine Kinder und gibt ihnen Halt und Unterstützung und Selbstvertrauen. Aber wie ehrlich sollte man denn mit seinen eigenen Belastungen den Kindern gegenüber sein? Es kann ja sein, also ich habe den Gedanken auch schon mal gehabt, wenn ich dann gesagt habe, ich habe so viel Arbeit mit dem und dem und dem, dass das Kind denkt, es sei selbst schuld an den Belastungen der Eltern.
Den Gedanken kenne ich auch gut. Ich finde es dennoch super wichtig, da offen zu sein, weil ich habe die Erfahrung gemacht und das, ich weiß es auch aus der Psychologie, dass es so ist, dass Kinder einfach ganz, ganz viel spüren, das wir gar nicht aussprechen. Und zwar unabhängig auch vom Alter. Ich glaube, viele Eltern kennen dieses Phänomen. Also ich kenne es sehr, sehr gut. Wenn ich selbst gereizt oder nicht gut gelaunt bin, dann brauche ich überhaupt nichts sagen. Ganz egal, wie sehr ich mich zusammenreiße, die Kinder spüren das und reagieren auch in gewisser Weise darauf, sind dann vielleicht auch eher anhänglich, weil sie einfach die Sicherheit brauchen. Sie spüren, irgendwas stimmt mit der Mama nicht, suchen extra Nähe, suchen extra Anhang. Das macht mich vielleicht noch angespannter und man befindet sich dann in so einer richtigen Spirale. Ich finde es gerade deswegen wichtig, Kindern ganz offen zu sagen, was in mir vorgeht. Natürlich angepasst ans Alter und an die Entwicklung des Kindes. Aber in jedem Fall versuchen, Worte dafür zu finden, die dieses Kind einfach auch versteht, damit es weiß, was eigentlich los ist. Und ich finde, es hat gleich zwei Vorteile. Auf der einen Seite kann das Kind einordnen, okay, die Mama ist heute traurig oder sie weint gerade, weil sie überfordert ist oder weil sie eine schlechte Nachricht bekommen hat oder was auch immer. Und ich bin eben nicht schuld. Gerade das Ansprechen signalisiert dem Kind ja, es ist nicht deine Verantwortung. Und auf der anderen Seite, wenn wir unseren Kindern vorleben, es ist auch okay, wenn es uns mal nicht so gut geht und dann spreche ich drüber und finde Wege, damit ich mich besser fühle, dann gehen wir auch gleichzeitig als gutes Vorbild voran und zeigen dem Kind, schau, auch du musst nicht immer super Leistung bringen, auch du musst nicht immer perfekt drauf sein. Manchmal, da dürfen wir grantig sein und weinen und das ist voll okay. Und da können wir als Eltern einfach eine ganz, ganz wertvolle Vorbildrolle und Vorbildfunktion einnehmen.
Und ich schätze, es ist auch, es spielt dann auch eine große Rolle, oder wenn es einmal einen Tag gab, wo es nicht so super ist, dass man dann sagt, na, auch wenn es jetzt vielleicht kein Gespräch am Vortag gab, aber am nächsten Tag dann sagt, okay, du, es tut mir leid, ich war gestern ein bisschen kurz angebunden oder schnippisch oder habe mal ein blödes Wort gesagt. Das tut mir leid und es war auch im Nachhinein, es war nicht deine Schuld, oder?
Ja, voll. Ganz, ganz, ganz wertvoll. Geht mir meistens so, wenn ich einen Tag habe, an dem ich sehr überfordert war und vielleicht dann in der Abendroutine ab und zu schon die Geduld verloren habe, weil die Zähne einfach nicht geputzt werden oder der Pyjama noch immer am Boden liegt und nicht angezogen ist. Spätestens, wenn die Kinder dann im Bett liegen und ich auch zur Ruhe komme, gehe ich nochmal hin, entschuldige mich und erkläre, wieso ich so gereizt bin. Ob sie es dann in dem Moment dann auch für sich, ja, ob sie mir sofort verzeihen oder was auch immer sie damit machen, ich glaube, es ist einfach für uns beide wichtig, dass wir das ausgesprochen haben, dass dieses Gefühl, diese Unzufriedenheit nicht einfach im Raum steht, sondern jeder weiß, woran man ist. Und ich finde, auch Kinder können Verantwortung übernehmen und durchaus spüren, ohne jetzt Schuld zuweisen zu wollen, aber spüren mit ihrem Verhalten, beeinflussen sie auch die Mama oder den Papa. Und wenn ich nach 10-mal gebe die Zähne putzen, einfach immer noch nicht Zähne putze oder lieber im Badezimmer herumpritschel, dann macht das was mit der Mama. Und ich finde, ganz sachlich dürfen Kinder das auch wissen, dass auch ihr Verhalten einfach auf andere Menschen wirkt.
Was würden Sie denn sagen, sollte man sich oder wann sollte man sich Unterstützung von Psychologinnen wie Ihnen, Psychiaterinnen, ist dann vielleicht ein Schritt weiter schon, aber wann sollte man sich Unterstützung holen? Als Erwachsener, was wären so, ich meine, man sagt neudeutsch Red Flags, aber was wären so Warnhinweise oder erste Indizien, dass vielleicht jetzt jemand von außen einen guten Impuls geben könnte?
Grundsätzlich ist natürlich nie ein falscher Zeitpunkt für psychologische Unterstützung. Ich habe erst vor kurzem mit einer Kollegin darüber gesprochen und wir haben gesagt, eigentlich müsste man, bevor man Eltern wird, eine Elternschule besuchen, wo man einfach ein paar Dinge lernt, die man fürs Elternsein braucht. Weil ich habe einfach am Anfang, da wird man so ins kalte Wasser geworfen und hat ja keine Ahnung, was für ein Chaos an Gefühlen da dann auf einen wirkt. Ich finde, alleine da wäre es oft schon gut, noch bevor es mir überhaupt richtig schlecht geht, zu verstehen, was passiert da jetzt eigentlich gerade in mir. Aber das sind ja Belastungen, die wir alle haben. Natürlich gibt es Red Flags, die wirklich ein Hinweis darauf sind. Die sind teilweise sehr individuell, weil es eben um Verhaltens- oder Empfindensveränderungen geht und gar nicht so sehr um den Vergleich mit anderen. Das heißt, wenn ich bei mir selbst bemerke, irgendwie bin ich in den letzten Wochen zurückgezogener, gereizter, ruhiger, freudloser, nichts macht mir mehr Freude, wo ich früher vielleicht Begeisterung dafür empfunden habe, dann könnte das ein erstes Anzeichen dafür sein, dass wirklich was nicht passt, dass mir vielleicht mal von draußen jemand draufschaut. Dass solche Phasen vorkommen, ist vollkommen normal. Teil des Lebens, gar nicht nur der Elternschaft, sondern Teil unser aller Leben. Dass wir uns mal ein paar Tage nicht gut fühlen, wenn das für ein, zwei Wochen anhält. Vielleicht auch, weil gerade irgendeine besonders belastende Phase ist, das Kind Zähne bekommt oder in der Schule gerade besonders viel Druck herrscht, ist es vollkommen okay. Wenn ich jetzt merke, das geht über 3-4 Wochen, es gibt keinen konkreten Anlass mehr, dazu kommen vielleicht auch psychosomatische Beschwerden, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, kann mich eigentlich zu nichts mehr aufraffen, ziehe mich sozial zurück, dann ist professioneller Kontakt auf jeden Fall sinnvoll.
Wenn wir jetzt über die Red Flags bei den Erwachsenen gesprochen haben, die Kinder werden sich vielleicht ein bisschen schwerer tun, das zu erkennen bei den Eltern, aber wie ist das für mich als Elternteil? Worauf muss ich denn bei meinen Kindern achten?
Ja, da haben Sie schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Kinder finden natürlich keine Worte dafür. In den seltensten Fällen kommen sie und sagen, Mama, mir kommt vor, in letzter Zeit bin ich irgendwie so sozial zurückgezogen. Das heißt, da sind wir eigentlich ganz schön gefordert zu beobachten. Die Red Flags hingegen, die wir beobachten können, sind im Prinzip ganz ähnlich. Und auch bei den Kindern geht es darum, nicht mit anderen Kindern zu vergleichen, sondern zu schauen, verändert sich mein Kind. Meine große Tochter zum Beispiel war immer schon so, dass sie gern zurückgezogen ist. Sie ist gern in ihrem Zimmer. Sie mag es lieber ruhig als in großer Gesellschaft. Und wenn das immer schon so war und ich das Gefühl habe, das Kind fühlt sich da in diesem Zimmer wohl, ist das vollkommen in Ordnung und kein Warnsignal. Wenn ich jetzt aber ein Kind habe, das eigentlich ständig draußen ist, ständig aktiv ist, viele Freunde und Freundinnen trifft und in Vereinen ist und was weiß ich was, und dieses Kind zieht sich plötzlich zurück, dann ist es natürlich schon etwas, worauf ich schaue. Also da ist ganz wichtig, das eigene Kind zu beobachten, nicht mit anderen zu vergleichen. Die Warnsignale, die man da nennen kann, sind auch da eben ein sozialer Rückzug, wenn man das Gefühl hat, man kann dem Kind keine Freude mehr machen, es interessiert sich irgendwie für nichts mehr, klagt vermehrt über Bauchschmerzen, Kopfschmerzen bei Kindern, zeichnet sich das ganz, ganz oft da über Verdauungsschwierigkeiten aus. Die wollen vielleicht nicht mehr essen, mögen den Hobbys nicht mehr nachgehen. Bei Schulkindern kommt es dann auch oft zum Leistungseinbruch, Schlafprobleme, Ein- und Durchschlafstörungen sind oft ein riesengroßes Thema. Da ist es ganz wichtig, genau hinzuschauen, das Kind auch behutsam anzusprechen und auch im Ansprechen ganz konkretes Verhalten benennen. Also nicht so sagen, du, mir kommt vor, du bist in letzter Zeit irgendwie komisch, was ist los? Sondern ich merke, du sprichst nicht so viel wie früher und ich habe den Eindruck, du tust dir schwer beim Einschlafen. Wollen wir drüber reden, was los ist? Also wirklich ganz konkret benennen, was mir auffällt.
Ich glaube, Dr. Trabi war es, Primar aus Klagenfurt, der zu mir gesagt hat, man soll dem Kind auch sagen, oder man kann dem Kind auch sagen, wenn du nicht mit mir reden möchtest, dann suche ich jemanden, mit dem du reden kannst. Quasi, ich kenne das von meiner 14-jährigen Tochter, die hat gerade am Wochenende zu mir gesagt, mit dir will ich darüber aber nicht reden. Also, dass man quasi auch die Sicherheit gibt, wenn es schon nicht ich bin, es ist wer anders, oder?
Voll, ein ganz wichtiger Punkt, genau. Und ist oft so, genau, wie Sie sagen, Kinder wollen sich vor allem die Älteren dann nicht den eigenen Eltern anvertrauen, weil es unangenehm ist, weil es gerade in der Pubertät Themen gibt, die man einfach nicht mit der Mama oder dem Papa besprechen mag. Da kann man eine wunderbare Brücke bilden, sei es jetzt zu anderen Familienmitgliedern oder Bekannten oder Freunden und Freundinnen oder eben auch zu professioneller Hilfe. Auch Kindern kann man erklären, dass ein Psychologe, eine Psychologin eine Person ist, die einem einfach hilft und nicht jemand, der erst dann ins Leben Leben tritt, wenn man, ich sage es jetzt ganz bewusst überspitzt, verrückt wird und den Verstand verliert. Viele Menschen denken, oder gerade auch Kinder denken das ja dann, okay, Psychologe, das ist jemand, da gehe ich hin, wenn es überhaupt nicht mehr geht. Das stimmt nicht. Da kann man auch aufklären, dem Kind die Brücke bilden, sagen, was können uns das bringen, zum Psychologen, zum Psychologin zu gehen. Das ist ein geschützter Raum für dich, einfach jemand, der sich für dich Zeit nimmt, wo du ganz offen und ehrlich darüber sprechen kannst, was dir wichtig ist. Da kann man als Mama oder Papa mit dabei sein, wenn das Kind es möchte, oder auch das Kind hinbegleiten und derweil draußen warten, je nachdem, in welchem Prozess man da drin ist.
Wie kann ich denn ganz grundsätzlich, weil wir haben vorher geredet, was können Eltern tun, um quasi ein bisschen sich selbst in der Balance zu halten, wie kann ich meine Kinder unterstützen, resilienter zu werden oder zu bleiben, beziehungsweise selbst in der Balance zu bleiben?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir uns das natürlich alle wünschen, starke Kinder zu haben. Ich finde, eigentlich sind Kinder ganz großartig, vor allem je kleiner sie sind, weil sie viel unkomplizierter sind als wir Erwachsene. Wir sind so vielen gesellschaftlichen Normen und Erwartungen ausgesetzt und unterdrücken ja ganz viele Gefühle und sagen überhaupt nicht, wie es uns geht und wissen oft überhaupt nicht, wie es uns geht. Da sind gerade kleinere Kinder ja sehr viel ehrlicher zu sich selbst und zu uns. Die sagen es gerade heraus, wenn sie was richtig blöd finden. Und was man da als Eltern ganz großartig und eigentlich relativ einfach machen kann, ist einfach präsent zu sein, das Kind annehmen, so wie es ist, mit in diese Welt des Kindes vielleicht auch eintauchen und einmal versuchen, die Welt aus den Augen dieses Kindes zu sehen und sich zu überlegen, was könnte denn das Kind jetzt gerade für Bedürfnisse haben? Ich sehe ja als Mama jetzt in meiner Rolle einfach zu Hause immer nur, ich muss funktionieren, der Haushalt, Job, schauen, dass alles erledigt ist. Aber vielleicht setze ich mal die Brille des Kindes auf und schaue, was sind da eigentlich für Bedürfnisse? Was könnte meine Tochter oder mein Sohn gerade brauchen, was könnte das Kind gerade beschäftigen. Also dieses Präsentsein, das Kind annehmen, ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Da ist natürlich die Zeit das Allerwichtigste und Wertvollste, das wir dem Kind schenken können, indem wir einfach ungestört und in Ruhe zuhören. Aber ganz gezielt ist es auch sehr wertvoll, gerade bei Schulkindern, aber auch schon vorher, die Stärken des Kindes zu betonen und immer wieder hinzuschauen. Wir machen das eh ganz automatisch und die Kinder holen sich das auch, indem sie uns ihre Kunstwerke zeigen oder ihre Kunststücke vorführen. Aber gerade auch im Schulalltag ist es wichtig, wenn sie mal eine schlechte Note nach Hause bringen, sich nicht an den Schwächen festzumachen und immer zu schauen, ah, da lernen wir mehr, da geht noch mehr und das schaffst du, sondern auch ganz gezielt hinzuschauen, was kannst denn du schon großartig, was wir überhaupt nicht mehr verbessern müssen? Worin bist du wirklich stark? Und jedes Kind, jeder Mensch auf der ganzen Welt hat Stärken. Aber wir verlieren oft den Blick, auch bei unseren eigenen Kindern, weil wir halt so Performance gedrillt sind in unserem Kopf und immer mehr wollen und Leistung bringen. Resilienz bei Kindern kann man ganz, ganz toll stärken, indem man da raussteigt und einmal schaut, was kannst du, wo bist du eigentlich richtig stark? Und Kinder mögen das total gern, dann in dieses Thema einzutauchen.
Was, glaube ich, dann auch noch ein Punkt wäre, ist so ganz grundsätzlich, das ist dann vielleicht schon für größere Kinder, nehme ich mal an, jetzt so laienhaft gefragt, wie vermittle ich denn meinem Kind, dass mentale Gesundheit nicht nur jetzt im Moment, sondern ganz grundsätzlich für unser Wohlbefinden essentiell ist und das unser ganzes Leben lang?
Ich finde, das knüpft ein bisschen an die Frage auch an, wie sehr man den Kindern zeigen darf, wie es einem wirklich geht. Wir wissen ja aus der Sozialpsychologie, dass Kinder und auch aus der pädagogischen Psychologie, dass Kinder großteils durch Beobachtung lernen. Und das gilt auch da beim Thema mentale Gesundheit. Ich kann noch so oft sagen, es ist wichtig, dass du dir Ruhepausen nimmst, dass du auf dich achtest, dass du nicht die ganze Zeit am Handy hängst. Das bringt alles nichts, wenn ich dann genau das Gegenteil mache. Wenn ich meinem Kind jetzt das Handy verbiete, aber selbst stundenlang dann über Social Media scroll und eigentlich überhaupt keine Zeit für mich habe, meine eigenen Gefühle unter den Tisch kehre, dann sind all die Worte, die ich in der Erklärung gewählt habe, wertlos. Das wichtigste Tool, das wir haben, ist also ein Vorbild zu sein, zu zeigen, wie man mentale Gesundheit lebt. Dazu zählt offen sprechen, wie es mir geht, Maßnahmen treffen, damit ich mich besser fühle, mir auch Zeit für mich gönnen, auch dem Kind sagen, auch ich als Mama und als Papa brauche mal Zeit für mich. Ich habe auch Bedürfnisse, die ich ernst nehmen möchte. Und ich setze auch Grenzen und tue nicht immer das, was die anderen erwarten, den anderen gegenüber, aber auch dir als Kind. Ich mag jetzt nicht zum 100. Mal das Buch vorlesen, ich brauche jetzt eine Pause. Auch das ist vollkommen okay.
Gibt es denn, also ich weiß schon, quasi wir leben es vor oder wir sollten es vorleben im Alltag, so gut es uns möglich ist und so regelmäßig, wie es uns möglich ist. Aber gibt es Aktivitäten, die wir speziell als Familie machen könnten, die grundsätzlich für unsere mentale Gesundheit förderlich sind? Weil, wie ich aus Erfahrung weiß, der Urlaub ist es nicht immer der gemeinsame.
Ja, genau, das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Dieser eine Urlaub als Ausbruch aus dem Alltag, wo die ganze Hoffnung dann darauf liegt, dass in dieser Woche alles großartig ist, macht oft mehr Druck und Stress als sonst was, weil dann die Enttäuschung ganz groß ist, wenn es nicht so klappt. Genau, da kommt aber auch schon der Punkt. Ganz was Wertvolles, um die mentale Gesundheit in der Familie zu stärken, ist einfach die gemeinsame Zeit, in der man auch gewisse Rituale gemeinsam durchführt. Dazu zählt, finde ich, dass man als Familie, wenn es irgendwie möglich ist, zumindest einmal am Tag zusammenkommt. Ganz wunderbar bietet sich dann natürlich das Mittag- oder Abendessen an, wo man auch wirklich alle Störquellen entfernt, das Handy weglegt und ganz ehrlich mal den Raum öffnet für, wie geht es uns eigentlich allen? Wie war so unser Tag? Was waren unsere Erfolge? Das finde ich ganz schön. Aber auch wichtig, die Kinder in Wochenplanung zum Beispiel mit einbeziehen, dass man sich auch dafür Zeit nimmt und sagt, jetzt setzen wir uns vielleicht am Sonntag hin und überlegen, was machen wir nächste Woche, was könnten wir in den Alltag einführen, das uns Spaß macht, was brauchst du, damit du die Woche gut schaffst. Man kann auch gemeinsam als Ritual einen Rückblick machen. Das muss jetzt nicht jeden Tag am Abend sein, aber vielleicht am Freitagabend, wenn die Schul- oder Arbeitswoche beendet ist, einmal zurückschauen, wie war die Woche eigentlich für jeden von uns? Was waren so kleine Erfolge? Was waren Herausforderungen? Was hat uns geholfen, um durch schwierige Zeiten zu kommen? Die Zeit sich einfach nehmen, um da genau hinzuschauen, jeder Person auch den Raum zu geben, sich zu äußern. Ganz eine konkrete, super schöne Idee habe ich mal von einer Freundin bekommen. Das war ein Glücksglas, das sie uns geschenkt hat. Das war so eine ganz große Glasvase. Und die Aufgabe, wenn man so sagen kann, bestand darin, da nach jedem Ausflug, nach jedem schönen Familienerlebnis ein Zettel reinzugeben, sei das jetzt ein Konzertticket oder bei uns war es zum Beispiel mal eine Liftkarte zum Schlossberg rauf, Eintrittskarten, Symbole, die man irgendwo sammelt, da reinzugeben. Das kann man irgendwo präsent hinstellen, sich immer wieder daran erinnern, es gibt noch mehr als Alltag. Wir sind stark miteinander, wir erleben viele schöne Sachen. Das finde ich persönlich ganz, ganz großartig.
Das klingt super. Wenn wir jetzt zum Ende, es war zwar eine schöne, positive Anekdote, das jetzt mit der Vase, aber zum Ende geht es dann doch nochmal um den akuten Notfall. Wohin wende ich mich, wenn entweder mein Kind oder ich gerade Hilfe brauche?
Vielleicht darf ich da noch mal ganz kurz einen Schritt zuvor gehen, woran erkennt man überhaupt einen Notfall? Ich denke mal, das ist für mich als Mama ja oft gar nicht so leicht zu erkennen, wenn ich jetzt ein Kind vor mir habe, wo an welcher Stelle ist es normal, an welcher Stelle rufe ich die Psychologin oder den Psychologen an und wann muss es die Rettung sein? Da ruder ich noch mal ganz kurz zu dem zurück, was ich vorhin schon gesagt habe. Kurzfristige emotionale Einbrüche, Verhaltensänderungen sind vollkommen normal. Als Psychologen und Psychologinnen nehmen wir uns meistens so 3 Wochen circa her, wenn man sagt, eine Änderung manifestiert sich über 3 Wochen, dann ist es Zeit, eine Hilfe vor Ort zu suchen, also eine Psychologin oder einen Psychologen. Wenn ich jetzt aber merke, da ist ganz, ganz tiefe Verzweiflung, sei es beim Kind oder bei mir, also wirklich ein emotionales Tief, aus dem man überhaupt nicht rauskommt, heftiges Weinen oder vielleicht sogar totales Mauern, sodass überhaupt nichts kommt. Ich habe Angst um das Kind, ich habe Angst um mich, ich sehe mich überhaupt nicht mehr raus. Dann ist es natürlich ein Termin beim Psychiater oder einer Psychiaterin in ein paar Wochen viel zu weit weg. Dann gibt es psychiatrische Ambulanzen in den Krankenhäusern vor Ort, die man aufsuchen kann, wenn man selbst hinfahren kann, wenn es ganz akut ist, dann natürlich auch über die Rettung. Das klingt jetzt total dramatisch und viele Personen schrecken vor dem Schritt zurück, was ich gut verstehen kann, aber in Wahrheit lieber einmal zu oft die Rettung rufen und dann wieder mit gutem Gefühl nach Hause gehen, als einmal zu wenig.
Das war viel, aber es war gut.
Ja.
Vielen Dank. Frau Schuller, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. Mehr über die Initiative von InstaHelp, die heißt Mama, Papa, schau auf dich, findet ihr unter instahelp.me. Ich werde den Link auch in die Shownotes stellen. Und mir bleibt nur zu sagen nochmal vielen Dank. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei Ist das gesund? Und bis dahin bleibt gesund.
Vielen lieben Dank, auch von mir eine schöne Zeit.
Danke.